Adventistische Kernbotschaft ist unser Thema heute. Ich bin jetzt seit 44 Jahren Adventist. Und ich muss sagen, ich bin es mit jedem Jahr mit größerer Begeisterung. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass je älter ich werde, desto mehr verstehe ich von dem, was Gott uns an wunderbarer Botschaft anvertraut hat. Manchmal dauert es ja etwas länger, bis der Groschen fällt. Die Gemeinschaft der Siebentagsadventisten oder die Freikirche, wie wir uns jetzt nennen, ist inzwischen 145 Jahre alt. Das heißt, als ich Adventist wurde, war sie 101 Jahre alt. Bin also etwas zu spät gekommen zum Jubiläum. Inzwischen ist auch an unserer Kirche oder Gemeinschaft der Zeitgeist nicht spurlos vorbeigekommen. Besonders in den westlichen Industrieländern merken wir, wie wir dem Zeitgeist unterworfen sind. Der Pluralismus ist bei uns angekommen. Teilweise werden wir moderner. Manche möchten gerne einen Schulterschluss mit anderen Christen. Manche sind es vielleicht auch leid, in die Sektenecke gestellt zu werden. Und so haben wir verschiedene Strömungen innerhalb der weltweiten Adventgemeinde, die wir besonders in Westeuropa, Nordamerika und vielleicht in Australien erleben. Als Christiane mich vor einigen Monaten bat, über dieses Thema zu sprechen, adventistische Kernbotschaft, habe ich mich gefreut. Denn ich halte es für wichtig, dass wir uns wieder einmal daran erinnern, wer wir sind. Wer sind wir als Siebentagsadventisten? Ich habe den Eindruck, dass es in manchen Kreisen unpopulär ist, das so genau zu formulieren. Aber ich glaube, dass das ein Fehler ist. Wir haben allen Grund, dankbar zu sein und uns darauf zu besinnen, wer wir sind. Unser heutiger Vortrag wird ja vielleicht ein wenig trocken sein für die, die mich sonst kennen. Es geht eher um eine Schulstunde. Es geht um kernige Nahrung, Vollwertkost. Es scheint ja so, dass manche Leute in unserer Gemeinde lieber zurückkehren wollen zur Milchsuppe. Ich habe nichts gegen Milchsuppe, obwohl zugegebenermaßen das Müsli schmeckt mir besser als die Milchsuppe. Es gibt ja diese beiden Trends, Gottesdienst feiern oder aus der Bibel lernen. Und ich glaube, wenn wir uns den großen Kampf ansehen, in dem es ja um zwei Gegenpole geht, Gott und Satan, die mit sehr unterschiedlichen Methoden kämpfen. Satan arbeitet mit Manipulation, Lüge, Betrug und Zwang. Gott arbeitet mit Beweisen, mit der Demonstration seiner Liebe und seines Charakters. Am deutlichsten demonstriert in dem er Mensch wurde in Jesus Christus und unter uns lebte und am Kreuz starb und wieder auferstand. Und wenn wir diese beiden Pole sehen, dann würde ich im Zweifelsfall immer sagen, lass uns lieber die Methode Gottes benutzen, wo es um Beweise geht, um nachvollziehbare Dinge, die durch den Kopf gehen, ehe sie unser Bauch oder unser Herz treffen. Hier ist das Herz, da der Bauch nicht so. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin stolz auf unsere Tradition, dass wir die Sabbatschule haben, in der wir den Kopf einschalten. Es gibt manche, die lieber zelebrieren wollen. Ich sage nicht, dass das an sich schlecht ist. Ich glaube, wir haben allen Grund, auch zu zelebrieren, aber wir sollten nicht aufhören, den Kopf einzuschalten und uns die Beweise ansehen, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Nur dann können wir auf einem Fundament stehen, das stabil ist, das auch in 10 Jahren und auch im Jahr 3.596 der Ewigkeit immer noch hält. Das ist es doch, worauf wir hinaus wollen. Ich glaube, dass wir eine so großartige und so kostbare Botschaft haben. Adventisten, die schon lange dabei sind, vergessen das manchmal. Da draußen gibt es eine leitende Redakteurin beim ersten deutschen Fernsehen. Die hat erst den großen Kampf gelesen. Und dann hat sie den Bibelkorrespondenzkurs gemacht. Und im Moment, erzählt sie mir, verbringt sie ihre Sabbate damit, wenn sie nicht inzwischen zum Gottesdienst in der Adventgemeinde geht, verbringt sie damit, dass sie das Leben Jesu liest. Danke für den Hinweis. Und sie sagt, sie kann nicht loskommen davon. Und sie sagt, sie liegt im Bett, also sie macht das dann morgens nach dem Aufwachen. Und sie ist zu Tränen gerührt über das, was sie dort über unseren Erlöser liest. Das ist eine Frau, die ist mit 20 aus der Kirche ausgetreten, war als Studentin in der kommunistischen Bewegung aktiv in Hamburg. Wir sind zusammen zur Schule gegangen, daher kennen wir uns. Wir kennen uns, seitdem wir 13 sind. Und diese Frau, die so fern scheint von dem, was wir glauben, ist auf dem Wege von der Adventbotschaft und von dem Zentrum der Adventbotschaft, Jesus Christus, ergriffen zu werden. Es ist schön zu sehen, wie der Geist Gottes hier wirkt. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass es mehr und mehr Leute dort draußen gibt, die wir nicht als Kandidaten für den Himmel eingerechnet haben, die wie ein trockener Schwamm das aufnehmen, was wir zu bieten haben. Lass uns das nicht vergessen. Aber was ist es, was wir zu bieten haben? Ich habe 2 Vorträge und es tut mir immer so leid, dass es immer so kurz ist nur. Und ich will sehen, dass ich das, was ich zu sagen habe, in diese paar Minuten hineinpacke. Wir haben 2 Vorträge. Der erste heute Abend lautet Die Gemeinde der Übrigen. Ich will euch auch gleich sagen, worum es im nächsten Vortrag geht. Das ist verwandt miteinander. Da geht es um die dreifache Engelsbotschaft. Das sind für mich die beiden Kernthemen, wenn es um Adventbotschaft geht. Vor 3 Wochen war ich privat an der Andrews-Universität. Ich war zu Gast im Hause von Professor Dr. Rudi Meyer, ich weiß nicht, ob ihn einige kennen, ein Soziologen im Missionsinstitut, ein Deutscher. Wir kennen uns von der Marienhöhe her. Und er hatte mir die Freude gemacht, am Sabbatnachmittag Professor Dr. Raoul Dederin einzuladen, ein Kollege von Professor Vinandi. Ihr kennt euch sicherlich von der Zeit in Berrien Springs, Michigan. Und wir hatten einen sehr angeregtes und anregendes Gespräch. Es hat mir eine Riesenfreude bereitet. Und in diesem Zusammenhang erfuhr ich, dass mein adventistischer Bibelkommentar, den ich im Bücherschrank stehen habe, nicht vollständig ist. Dass es nämlich ein weiteres Werk gibt, Nee, ich will noch nicht weiter. Entschuldigung. Ich will nur das... Achso, Entschuldigung, ich muss auf den falschen Knopf drücken. Diese Technik. Ich habe festgestellt, dass es einen Band gibt. Ich weiß nicht, wer von euch den 12. Band des Adventistischen Bibelkommentars kennt. Es gibt ein paar, also 3, 4 Leute vielleicht. Ich muss sagen, das ist ein Schatz. Also für den, der Englisch kann und sich mit adventistischer Theologie auseinandersetzen will. Also ich freue mich, dass ich es gefunden habe. Im Jahr 2000 herausgegeben. Der Redakteur ist Raoul Dederen, ein gebürtiger Belgier übrigens, der hier eine Reihe von erstklassigen adventistischen Theologen zusammengeführt hat. Und ich habe hier als Grundlage für unsere beiden Vorträge den Aufsatz von einem weiteren Europäer genommen, nämlich von Hans Larondelle, einem Holländer, einem gebürtigen Holländer, ich weiß nicht, ob es noch ist. Und ich muss sagen, es war für mich sehr hilfreich und ich möchte einiges von dem an euch weitergeben. Wenn wir, ja, sind das wirklich, wenn wir uns die Bibel mal so aus der Vogelflugperspektive ansehen, worum geht es? Worum geht es in der Bibel, wenn man das in einer Nussschale zusammenfassen wollte? Sicher, es geht um Gott, seinen Charakter, die Liebe Gottes. Ich glaube, das ist die kürzeste Formel. Worum geht es in der biblischen Prophetie? Es geht letztlich darum, dass es von Eden zu Eden geht. Die Bibel stellt uns dar, wie es am Anfang war, wie Gott es geplant hat, die Harmonie zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Natur, zwischen Mensch und Mensch, ein vollkommener Zustand, Harmonie. Dann der Sündenfall, die Durststrecke und am Ende wieder das neue Eden, die neue Erde, Harmonie, Frieden, Liebe. Im Grunde genommen ist das das Thema. Und dann ist da das Volk Israel. Israel, erwählt von Gott, Israel, das eine Funktion hat in dem Heilsplan Gottes. Und dann, wenn wir ans Ende kommen, dann sprechen wir von der Adventgemeinde. Darüber werden wir gleich ausführlicher sprechen. Über den Fokus auf das Ende und über das Selbstverständnis der Gemeinde der Übrigen. Wir müssen uns befassen mit dem Konzept der Übrigen zunächst im Alten Testament. Ich erwähnte, Israel wurde erwählt, gerettet und beauftragt. Das Ideal, das Gott verfolgte, war, ein heiliges Volk zu schaffen. Heilig heißt ausgesondert für Gott, ausgesondert für den Dienst für Gott, um Gottes Botschafter oder Zeugen zu sein. Es sollte idealerweise treu, loyal und gehorsam sein und auf diese Art und Weise alle anderen Menschen, alle anderen Völker anziehen, sodass sie zu der Frage kommen, wer ist dieser Gott, den dieses Volk verehrt. Und auf diese Art und Weise wollte Gott, dass alle Menschen zum Heil geführt werden. Die Realität war jedoch eine andere. Israel hat rebelliert, Israel wurde untreu. Dennoch, es gab innerhalb des abgefallenen Israel eine Gruppe, die die Bibel als die Übrigen bezeichnet, die Übriggebliebenen. Dieser Begriff erscheint im Alten Testament 540 Mal. Also es ist kein unbedeutendes Konzept. 540 Mal, die Übrigen. Es gibt drei Bedeutungen, wenn wir das Wort die Übrigen im Alten Testament uns ansehen. Wir haben einmal einen historischen Überrest, also einen physischen Überrest, die Überlebenden einer Katastrophe, die Übrigen. Darüber hinaus haben wir die treuen Übrigen, also ein religiöser Begriff, die treuen Übrigen, Träger der Bündnisbeziehung mit Gott, Träger göttlicher Verheißungen. Und schließlich haben wir als drittes die endzeitlichen Übrigen, die an den Messias glauben, bis ans Ende durchhalten und am Ende siegreich sind. Das sind die drei Konzepte der Übrigen im Alten Testament. Elia zum Beispiel, wir kennen die Geschichte, dachte, er sei der einzig Treue, der übrig geblieben war. Das ganze Volk war abgefallen, betete Baal an und er meinte, er sei als einziger übrig geblieben. Aber Gott sagte, ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Das waren die treuen Übrigen zur Zeit des Elia. Das heißt, da war das gesamte Volk Israel abgefallen, rebellisch. Und dann war da eine kleine Gruppe von sogenannten Übrigen. Die zwingende Schlussfolgerung daraus ist, Israel als politische Einheit und als ethnisches Volk konnte und kann sich nicht automatisch gleichsetzen mit den treuen Übrigen. Ich glaube, das ist klar. Ja, die treuen Übrigen sind etwas anderes als Israel insgesamt. Das wird im gesamten Alten Testament deutlich. Die endzeitlichen Übrigen im Alten Testament. Daniel guckt in die Zukunft und er spricht von den endzeitlichen Übrigen, die nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches 1260 Jahre lang verfolgt, doch am Ende von Gott errettet werden. Ihr kennt die Prophezeiung aus dem Buch Daniel. Ja, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Wir wissen, aufgrund eines Paralleltextes in der Offenbarung, wo Klartext geredet wird, dass es 1260 Jahre sind. Die Zeit, in der sich die treuen Übrigen verstecken müssen, verfolgt werden, aber letztlich die endzeitliche Gemeinde sind, die im Alten Testament schon erwähnt werden. Das Alte Testament stellt die zukünftigen Übrigen aus dem Hause Israel stets als eine Gruppe dar, die Gott mit einem neuen Herzen anbeten, und zwar auf der Basis des neuen Bundes. Das heißt, auch im Alten Testament gibt es den neuen Bund, wo die Gesetze ins Herz geschrieben sind und nicht auf Steintafeln. Das sind die Übrigen im Alten Testament oder von alttestamentlicher Warte. Wir kennen diesen Text über den Antichristen. Er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Wir wissen besonders diese 1260 Jahre und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern, den Tag der Anbetung und die 10 Gebote zu verändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Danach wird das Gericht gehalten werden. Dann wird ihm seine Macht genommen und ganz und gar vernichtet werden. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das heißt, wir haben auch im Alten Testament bereits eine Vision, eine Schau, eine Sicht von den Übrigen am Ende der Zeit. Jetzt kommen wir zu dem Begriff der Übrigen im Neuen Testament. Israels Beziehung mit Gott wurde und ist bestimmt durch seine Haltung gegenüber dem Erscheinen Christi, und zwar dem ersten Erscheinen Christi. Das heißt, darin erwies sich, ob ein Israelit zu den Übrigen gehörte oder nicht. Die Annahme Christi war der entscheidende Punkt. Nicht Blut, sondern Glaube definiert fortan die wahren Nachkommen Abrahams. Gehört ihr aber Christus an, so schreibt Paulus, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Das heißt, wir haben jetzt das Konzept eines geistlichen Israel. Ganz wichtiger Punkt. Nicht Blut, nicht Verwandtschaft bestimmt, wer zu diesem geistlichen Israel gehört, sondern der Glaube, die Annahme Jesu Christi. Wer Christus angenommen hat, wird zum geistlichen Israel oder zu dem Volk der Übrigen. Der Übergang vom Alten auf das neue Israel. Jesus sagte zum Beispiel, mache zu Jüngern alle Völker, also nicht nur Juden, nicht nur Angehörige des Volkes Israel. Und Paulus bezeichnete die Gemeinde der Galater als Israel Gottes. Das heißt, er spricht jetzt nicht mehr von dem jüdischen Volk ethnischer oder Blutsabstammung, sondern er spricht von einer Gruppe von Menschen, die Jesus Christus angenommen hat, die gläubig geworden ist, unabhängig davon, ob sie aus der jüdischen Tradition oder Familie kommen oder aus der heidnischen Tradition. Ganz wichtiger Aspekt. Ein neues Israel entstand, die christliche Gemeinde oder Kirche. Das ist ein Gedanke, mit dem unsere evangelikalen Freunde ein großes Problem haben und deshalb auch falsche Schlussfolgerungen in Bezug auf ihre Israel-Theologie haben. Und ein ganzes Land, die Vereinigten Staaten, machen Politik auf der Grundlage dieser falschen Sicht des Begriffes Israel. Und wer mein Buch über Amerika gelesen hat, weiß, dass ich darüber ausführlicher geschrieben habe. Sie wurden zur Empfängerin der göttlichen Verheißungen und zur Trägerin des göttlichen Rettungsauftrags. Zwei wichtige Aspekte. Das heißt, die Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, gelten den Übrigen in Israel. Das heißt, den Gläubigen, dem geistlichen Israel. Nicht den Blutsverwandten Jakobs, sondern den Glaubensverwandten Jakobs. Sie sind Empfängerin der Verheißung, aber auch Trägerin des göttlichen Rettungsauftrags. Ihr erinnert euch, am Anfang haben wir gesagt, Israel wurde dazu bestimmt, eine rettende Funktion in der Heilsgeschichte auszuführen. Das ist jetzt übertragen auf das geistliche Israel. Juden und Heiden werden nur durch Glauben an Christus gerettet. Der einzige Weg. Dann müssen wir uns mit dem Abfall des neuen Israel in der Prophetie befassen. Jetzt springen wir ans Ende der Zeit. Eben waren wir zur Zeit Jesu, jetzt zum Ende der Zeit. der Abfall des neuen Israel in der Prophetie. Das Bindeglied zwischen der Zeit Jesu und der Wiederkunft Christi in Bezug auf diese Frage füllt Paulus. Paulus warnt vor dem Abfall. Er schreibt: Lasst euch von niemandem verführen. In keinerlei Weise, denn zuvor, also vor der Wiederkunft Christi, muss der Abfall kommen. Und der Mensch der Bosheit, wörtlich übersetzt der Gesetzlosigkeit, offenbart werden. Der Sohn des Verderbens, er ist der Antichrist. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Das heißt, Paulus spricht hier von einem Ereignis, das zwischen dem Zeitpunkt, als er den Brief schrieb, und der Wiederkunft Christi liegt. Und es geht weiter. Es ist eindeutig, dass der Antichrist religiöser Natur ist. Er ist also nicht ein Rumäne, der Generalsekretär der Vereinten Nationen geworden ist und dann schließlich zum Antichristen wird. Ich sehe verständnislose Gesichter. Ich sehe, ihr habt nicht Tim LaHaye gelesen. Ja, Tim LaHaye, ein evangelikal-pfingstlerischer Theologe und Politaktivist in Amerika, der nach Umfragen unter Evangelikalen der einflussreichste Christ Amerikas der letzten 25 Jahre ist, vor George Bush übrigens und Billy Graham. Er ist deshalb so einflussreich, weil er 19 Romane geschrieben hat über das Ende der Welt. Wie er sagt, basierend auf der Offenbarung des Johannes. Aber wie ich meine, mit einer sehr wilden Auslegung. Die Bücher wurden 80 Millionen Mal bisher verkauft. Und wenn man heute einen Amerikaner fragt, wie er sich das Ende der Welt vorstellt, dann wird er nicht Johannes oder andere Bücher der Bibel zitieren, sondern Vorstellungen, die in den Romanen von Tim LaHaye vorkommen. Es ist ganz erstaunlich, ganz erstaunlich. Und wir stehen vor einer großen Welle von Filmen zu diesem Thema. Die kommen. Ja, also das führt zu weit, wenn ich darüber jetzt ausführlicher reden würde. Aber eindeutig ist, wenn wir uns das genau ansehen, den Antichrist bei Paulus, es ist ein religiöser Mann, nicht ein Politiker, der Antichrist ist. Und er existiert über viele Jahrhunderte. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2, Vers 7, es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Das heißt, schon im ersten Jahrhundert gab es dieses Phänomen. Und es wird bestehen bei der Wiederkunft Christi. Das bedeutet, es kann keine einzelne Person sein. Logisch. Niemand lebt 2000 Jahre. Kein Mensch zumindest. Also müssen wir nach einer Institution suchen und nicht nach einer Einzelperson, um das Phänomen, das Symbol des Antichrist zu entschlüsseln. Es geht um ein angemaßtes Verändern, Ignorieren oder Außerkraftsetzen des göttlichen Gesetzes. Das ist das Thema des Antichristen. Und um die Unterbrechung und Verfälschung des Weges zur Erlösung. Hier ein Zitat aus dem Buch hier. Der Apostel kennzeichnet den kommenden christlichen Abfall als eine nachgeahmte Form der religiösen Anbetung, die durch einen rivalisierenden Messias autorisiert wird. Dieser wird kurz nach dem Fall des heidnischen Roms aufkommen. Nur das Papsttum erfüllt diese prophetische Vorhersage genau. Es ist in diesen Tagen und in gewissen Regionen politisch nicht korrekt, das so auszusprechen. Aber wenn wir über adventistische Kernbotschaft sprechen, müssen wir Ross und Reiter nennen, oder? Jetzt müssen wir über die Übrigen der Endzeit sprechen. Da fällt uns natürlich sofort das Weib ein, das in die Wüste flieht, in der Offenbarung. Und ich wollte, wir hatten unendlich viel Zeit, dass wir jetzt da richtig so ein Bibelstudium draus machen könnten. Wir müssen das so ein bisschen als Überblick zunächst einmal darstellen. Gott ernährt diese Frau, Luther sagt, das Weib, 1260 Jahre lang in der Verfolgung durch das Papsttum. Nach den 1260 Jahren, also etwa im Jahr 1798, ist von den Übrigen des Samens oder Geschlechts des Weibes die Rede. Das heißt, bis dahin ist es das Weib, die Kinder Gottes, die Treuen. Aber dann ändert sich das Bild und die Bibel spricht nicht mehr von dem Weib, sondern von dem Samen des Weibes. Das sind die Übrigen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die Übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Da werden also diese Menschen, dieser Same, also dieser Überbleibsel, diese Nachkommen von der Frau oder dem Weib der christlichen Kirche, die werden gekennzeichnet durch zwei Dinge. Sie halten die Gebote Gottes, also nicht die neuen Gebote. Ich glaube, ich habe es schon mal ein paar Mal erzählt. Wenn ich fliege und ich sitze neben einem Christen, dann spreche ich gerne über die neuen Gebote. Ja, und immer wieder betone ich, dass wir die neuen Gebote haben und halten sollen, bis mein Gegenüber oder meine Person neben mir irgendwann irritiert sagt, aber das sind doch 10 Gebote. Und er sagt, nein, gelten die denn noch alle? Und lass mir dann erklären, dass alle 10 noch gültig sind. Und zu spät merkt er dann meistens, dass das 4. Gebot ja eigentlich so ein Wackelkandidat unter den Geboten ist bei den meisten Christen. Aber es ist ganz klar, wenn wir davon sprechen, dass jemand die Gebote hält, dann können wir nicht sagen 7 oder 8 oder 8,5 oder 9 oder 9,5, sondern wir müssen von 10 sprechen und wir müssen von den Geboten Gottes sprechen und nicht von den Geboten des Katechismus. Am Ende sind die Übrigen die versiegelten, siegreichen Erlösten, die 144.000 symbolisch gesprochen. Was sind die Merkmale der Übrigen? Wir haben es eben schon erwähnt, halten Gottes Gebote inklusive des Sabbats. Daran kann man nicht vorbei diskutieren. Und ob einem das gefällt oder nicht, so werden sie gekennzeichnet. Haben den Glauben Jesu. Ja, hier wird ein Genitiv verwendet, der in zweierlei Richtungen ausgelegt werden kann. Und vielleicht kannst du mich korrigieren oder bestätigen. Ja, einerseits ist es der Glaube an Jesus, eine enge Verbindung mit unserem Heiland, die nur im praktischen Leben mit Leben erfüllt werden kann. Durch Andacht, durch Dialog, durch Handeln. Andererseits heißt dieser Genitiv aber auch den Glauben, den Jesus an seinen Vater hatte, als er auf Erden lebte, uns zum Vorbild. Lasst uns nie vergessen, Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Und als er auf Erden war und seine wunderbaren Taten vollbrachte, tat er das nicht aus seiner göttlichen Fülle heraus, sondern durch die Kraft Gottes, durch seine enge Beziehung zu ihm. Nur deshalb macht es Sinn, dass Jesus sagt, ihr werdet noch größere Taten vollbringen am Ende der Zeit. Und sie haben das Zeugnis Jesu. Und dann sagt ein Engel in Offenbarung 19, Vers 10, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Ein Merkmal der Übrigen. Sie haben das Siegel Gottes, heißt es in Offenbarung 14, Vers 1. Und es wird gesagt, sie weigern sich, das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen. Hier sind wieder diese beiden Kräfte, die um unsere Loyalität kämpfen. Gott und Satan. Und beide geben den Menschen am Ende der Zeit ein Zeichen, ein Symbol der Loyalität, der Zugehörigkeit, des Eigentums. Und darüber werden wir morgen noch ausführlicher reden. Hier ein weiteres schönes Zitat. Die Vision des Johannes über die Versiegelung der Israeliten bzw. Knechte unseres Gottes vor der abschließenden Zeit der Bedrängnis durch die vier zerstörerischen Winde bringt die tröstliche Zusicherung, dass Gott seine Getreuen überall auf der Welt während der Zeit der Bedrängnis beschützen wird. Eine Gruppe von treuen Übrigen werden sicher sein vor den zerstörerischen Kräften der letzten Plagen. Der gerechte Charakter der wahren Heiligen wird sich zeigen, wenn sie dem Lamm folgen und sich weigern, den antichristlichen Kräften gegenüber einen Kompromiss einzugehen. Sie tun dies, indem sie das Mahlzeichen der Loyalität gegenüber dem Tier ablehnen. Zwei Gruppen, und wir werden darüber noch ausführlicher sprechen morgen. Die eine Gruppe, die dem Antichristen gegenüber loyal ist. Und die zweite Gruppe, die gegenüber Gott loyal ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es einen Text gibt in der Bibel, in der Jesus die Adventisten den Charismatikern gegenüberstellt. Kennt ihr den Text? Ich glaube, ihr werdet mir zustimmen. In Matthäus 7, ihr kennt den Text, Matthäus 7, Vers 21. Interessanterweise, ich würde sagen, hier kommt Jesus auf das zurück, was wir gerade besprochen haben. Er spricht über die Übrigen. In einer Vorausschau der Wiederkunft und der Endabrechnung sagt Jesus: Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Was für eine tragische Aussage. Wie muss das Herz Jesu bluten, dass hier Menschen sind, die ihn als Herrn verehren. Und er sagt, nicht alle von denen werden ins Himmelreich kommen. Obwohl sie Christen sind, obwohl sie mich Herr nennen, obwohl sie mich verehren und anbeten. Geht er weiter und sagt, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Ja, was ist denn der Wille des Vaters Jesu im Himmel? Das ist doch mindestens die 10 Gebote, wenn man eine Kurzform wählen will. Da führt kein Weg dran vorbei. Er sagt, nicht Herr, Herr sagen reicht, sondern die Gebote ernst nehmen. Das ist das Kriterium. Dann geht er weiter, macht er weiter und sagt, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das sind die Charismatiker, die ihr hier beschreibt. Die Wunder, die den Umgang mit dem Übernatürlichen als Maßstab für ihre Christlichkeit nehmen. Und dann fährt er fort und sagt, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und im Griechischen heißt es wiederum hier, ihr Gesetzesübertreter. Das heißt, am Anfang und am Ende, ja, kann ich so sagen, reitet Jesus auf den 10 Geboten rum und sagt, das Merkmal derer, die am Ende gerettet werden, das Merkmal der Übrigen, die durchhalten bis zum Ende und die erlöst werden, ist, sie halten die 10 Gebote. Das heißt, sie halten den Sabbat. Denn per Definition ist der Sabbat eines der Gebote. Wir können da nicht dran vorbei diskutieren. Also hier die Charismatiker und hier diejenigen, die da halten die Gebote Gottes. So wird die Welt zu Ende gehen. Und da scheiden sich die Geister. Und ich finde, dass Jesus hier noch sehr höflich und freundlich die Dinge beschreibt. Wenn wir nach Offenbarung 18 gucken, da wird ein Engel sehr viel deutlicher. Dieser Engel beschreibt nämlich diese Kirchen, diese charismatischen Kirchen. Johannes schreibt hier, danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon. Babylon, Symbol, wir werden morgen drüber sprechen, für das abgefallene Christentum. Sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Ich weiß nicht, ob euch eine Stelle in der Bibel bekannt ist, in der eine Aussage 4-mal gemacht wird, dieselbe Aussage. Ich kenne keine. 4-mal sagt der Engel im Klartext, das Kirchenchristentum ist zur Behausung des Spiritismus geworden. Das ist hart. Und Ellen White schreibt auf Seite 589 des Großen Kampfes, der Spiritismus wird am Ende deshalb so erfolgreich sein, weil er das Christentum imitiert. Imitiert. Das ist ein Übersetzungsfehler in der deutschen Übersetzung, aber im Englischen steht imitate. Das hat Schwester White aufgrund einer Vision aus dem Jahr 1884 geschrieben. 1884. Ich habe extra angerufen im White Estate, man hat es mir bestätigt. Der Beginn der charismatischen Bewegung ist mit dem, der modernen charismatischen Bewegung ist mit dem Jahr 1906 anzusetzen. Beginn der Pfingstbewegung, Zungenreden zum ersten Mal, amerikanische Westküste. Das heißt, Schwester White hat lange bevor auch nur die Anfänge sich dieser Bewegung zeigten, ganz klar von Gott gezeigt bekommen, am Ende werden wir ein Christentum haben, das vom Spiritismus unterwandert ist. Nur ich möchte mit einer guten Nachricht schließen. In Vers 4 heißt es in Offenbarung 18, und hier ist offenbar jetzt nicht mehr der Engel derjenige, der redet, sondern es ist Gott, der redet. Und er sagt, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Das heißt, wir haben keinen Grund, gegenüber unseren Brüdern und Schwestern in den charismatisch unterwanderten Kirchen lieblos oder gleichgültig zu sein. Gott redet sie an und sagt, mein Volk. Mein Volk ist noch drin in diesen Kirchen. Kommt heraus. Und wer hat den Auftrag, sie herauszurufen? Darüber sprechen wir morgen. Die Gemeinde der Übrigen, die von Gott diesen Auftrag hat. Das heißt, unser Auftrag kann niemals lauten, die Gemeinde Gottes, die Gemeinde der Übrigen, nach Babylon hineinzuführen, sondern die Kinder Gottes aus Babylon herauszurufen. Das ist ein absoluter Gegensatz. Hier gibt es keinen Kompromiss, wenn wir Gott treu bleiben wollen und wenn wir weiterhin zu den Übrigen gehören wollen. Morgen möchte ich auf die Botschaft eingehen, die Gott den Übrigen übertragen hat. Wir wollen beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns in deine Nachfolge gerufen hast. Wir danken dir dafür, dass du uns in deine Gemeinde gerufen hast. Herr, du hast uns einen Auftrag gegeben im Rahmen deines Erlösungsplanes. Wir wissen, dass du bald wiederkommst und dass es noch viele Menschen gibt, die noch nicht aus dem Lager der Rebellen ins Lager der Übrigen gewechselt haben. Herr, lass du uns mit Liebe und Geduld, mit Takt und mit Diplomatie daran arbeiten, dass Menschen dich kennenlernen, dich lieben lernen und den Wunsch haben, dir treu zu sein, dass sie dir ähnlich werden möchten. Und dazu gehört, dass sie deinen Willen tun. Herr, lass du uns ein Beispiel sein für sie, als freudige Christen, die dir treu sind in allen Punkten, sodass andere, die uns kennen, dich kennenlernen wollen und sich in dich verlieben. Bleibe du bei uns an diesem Abend, in dieser Nacht. Wir bitten alles im Namen Jesu. Amen.
Für die, die heute Abend noch nichts zu essen bekommen haben, wird es hier einen ganz kleinen Imbiss geben. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Nachtruhe und bis morgen gemeinsam um 5 Uhr. Gute Nacht.